Ich begrüße Sie zu einer kleinen Premiere, jedenfalls was sein neues Veranstaltungsformat der Böll-Stiftung betrifft. Vielleicht kennen Sie, ich hoffe das doch, unser Stiftungsmagazin Böll-Thema, das jetzt, ich glaube, zum fünften Mal erschienen ist in einer neuen Konzeption, einer neuen Aufmachung. Böll-Thema ist gedacht als ein Magazin für Theorie, Politik und Kultur, das Debatten aufgreifen und selbst initiieren will, in der Verbindung von Theorie und sagen, Wissenschaftsdiskussion mit politischer Strategie. Die bisherigen Hefte gingen um Themen Zukunft sozialer Gerechtigkeit, Fundamentalismus, neuer Republikanismus, Klimawandel und jetzt eben die letzte Ausgabe mit dem Titel Grüne Marktwirtschaft. Und wir wollen, beginnt mit heute Abend künftig, jede Ausgabe des Hefts auch mit einer öffentlichen Veranstaltung verbinden, bei dem zumindest ein Autor oder eine Autorin auch präsent ist. Auch weil uns natürlich interessiert, was gibt es für ein Echo auf die Themen und auf die Thesen, die wir mit dieser Zeitschrift publizieren. Unser heutiges Thema und das Leitmotiv des letzten Hefts hat ja eine fast unverhoffte Konjunktur bekommen, einen richtigen Rückenwind in der öffentlichen Debatte. Die Frage einer ökologischen Transformation der Industriegesellschaft ist sozusagen mit dem Klimawandel ins Zentrum der öffentlichen Debatte gespielt worden, spätestens seit dem berühmten Stern Report, also dem Bericht des Chefökonomen der britischen Regierung, Nicholas Stern, der gezeigt hat, dass auch die ökonomischen Folgekosten eines ungebremsten Klimawandels die Kosten einer präventiven Klimapolitik bei weitem übersteigen. Allerdings variieren die Leitbegriffe, die Konzepte und Strategien dieser großen ökologischen Transformation der Weltwirtschaft. Zumindest würden wir gerne heute Abend diskutieren, ob sich unter dem Begriff einer ökologischen Industriepolitik, wie ihn seit geraumer Zeit vor allem Umweltminister Gabriel forciert, und dem Begriff einer grünen Marktwirtschaft, der in der Gründebatte eher im Zentrum steht, unterschiedliche Herangehensweisen verbergen. Man muss nicht hier spekulieren, um auf die Idee zu kommen, dass sich ja ein zentrales Thema, das sich auch durch die aktuelle Ausgabe unseres Magazins zieht, die Frage sein wird nach dem Verhältnis von Staat, also von Politik und Markt. Wie viel und welche Art von politischen Vorgaben brauchen wir, um den Markt in eine nachhaltige Richtung zu lenken? Geht es eher um direkte oder indirekte Steuerung, um staatliche Planung oder um Ordnungspolitik? Welche Rolle können und müssen unterschiedliche Akteure spielen, Regierungen, Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbraucher und Nichtregierungsorganisationen? Das wird sicher eine der Leitfragen heute Abend sein. Dazu diskutieren, ich darf kurz vorstellen, zu meiner Rechten, Matthias Machnick. Er ist seit November 2005 Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. War schon mal Staatssekretär, nämlich im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen. Anschließend Bundesgeschäftsführer der SPD und einer der Erfinder der modernen Wahlkampfkampagnen der SPD, ging anschließend als Berater in die Wirtschaft, bis er nach der Bildung der Großen Koalition wieder in die Politik zurückkehrte. Und Matthias Machnick hat zur aktuellen Ausgabe von Böll-Thema einen Artikel mit dem Titel »Ein neuer New Deal« beigesteuert, der das Konzept einer ökologischen Industriepolitik erläutert, anknüpfend an das berühmte wirtschafts- und sozialpolitische Konzept von Roosevelt 1932 mit den USA einen Ausweg aus der Weltwirtschaftskrise gelungen ist. Mit Reinhard Bütikofer, unserem zweiten Diskutanten heute Abend, gibt es zumindest eine Parallele. Auch Reinhard amtierte als Bundesgeschäftsführer, wenn auch der Grünen, bevor er 2002 zum Vorsitzenden der Partei gewählt wurde und inzwischen, ich weiß nicht, aber ich glaube, du hast es am längsten durchgehalten unter allen Grünen Vorsitzenden. Reinhard Bütikofer ist für diese Debatte auch prädestiniert, weil er ganz maßgeblich die grüne Grundsatzdebatte mit angestoßen hat, also die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms, in dem genau diese Debatte um das Verhältnis von Markt, Staat und Zivilgesellschaft eine zentrale Fragestellung ist. Gut, wir beginnen mit einem kurzen einleitenden Beitrag von Matthias Machnik. Dann gibt es eine Diskussion hier auf dem Podium und dann haben Sie die Gelegenheit, sich einzuklinken. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, in der Böll-Stiftung diesen Aufsatz geschrieben zu haben.
Wenn du jetzt noch so laut redest, dass ich es höre.
Ach so, bin ich so leise? Das ist eigentlich gar nicht meine Art, Rainer, das weißt du doch. Also vielen Dank nochmal für die Einladung, vielen Dank für das Thema, weil ich halte dieses Thema, nicht weil ich jetzt aus dem Bundesumweltministerium komme, eigentlich für die Schlüsselfrage für die nächsten Jahre aus einer Reihe von Gründen. Ich halte es für unter politisch-strategischen Gesichtspunkten für eine Schlüsselfrage, weil ich will mir diese Bemerkung erlauben, die politische Linke in Deutschland seit vielen Jahren ein Grundproblem hat. Sie hat eigentlich kein ökonomisches Konzept. Und ich glaube, das, was wir hier vorstellen, ich werde ein paar Bemerkungen dazu machen, ist der Versuch, auch wieder die politische Linke in Deutschland auf dem Feld der Ökonomie sprachfähig zu machen. Die zweite These am Anfang lautet, bei all den Themen, die wir diskutieren, Klimaschutz und anderes, die Schlüsselfrage lautet, was ist eigentlich die ökonomische Antwort auf die ökologische Frage? Was ist die ökonomische Antwort auf die ökologische Frage? Warum ist das so entscheidend? Und das will ich mit ein paar Schlaglichtern beleuchten. Erstens, wir leben in der dynamischsten Wachstumsphase der Weltwirtschaft. Mit dramatischen Ungleichverteilungen, das gestehe ich zu, auch Spaltungstendenzen zwischen Nord-Süd oder auch in den Zentren, dennoch die höchste und schnellste Wachstumsphase, die die Weltwirtschaft je erlebt hat. Mit einer Konsequenz, die damit verbunden ist, Ressourcen und Energie werden zu einer Schlüsselkategorie und die Nachfrage wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen. Ich will das an zwei, drei Zahlen beleuchten. Wir leben heute mit 6 Milliarden Menschen, davon leben etwa 1,8 Milliarden in Industriegesellschaften oder sich industrialisierenden Gesellschaften. 2050 werden wir 9 Milliarden sein, bei dann etwa 4 Milliarden Menschen, die in Industriegesellschaften leben. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass alleine bis 2030 der Energiebedarf weltweit um 50% zunehmen wird, alleine bis 2030 um 50% zunehmen wird. Und wir haben heute eine Entwicklung, um das auch mal plastisch zu machen, dass in China jeden Tag ein neues Kraftwerk an den Markt kommt. China hat in einem Jahr so viel gebaut, wie die gesamte Kraftwerkskapazität in Deutschland darstellt. Und wir haben weitere Probleme, trotz dieser dynamischen Entwicklung, haben wir dann natürlich die soziale Spaltung, weil heute haben 1,8 Milliarden Menschen überhaupt noch gar keinen Zugang zu Energie und 1,4 Milliarden nicht zu Wasser und so weiter. Damit verbunden mit dieser Entwicklung, also einer dynamischen Industrialisierung, über die Verteilungsfragen muss man reden, aber darüber will ich heute mal nicht reden, ist ein Prozess verbunden, der ganz eindeutig ist, wir wissen heute, dass, was wir Klimawandel nennen, an Dramatik zugenommen hat und dass dieser Prozess sich beschleunigt. Und dieser Prozess, der dazu führen muss, um mal eine Zielgröße zu nennen, dass wir 2050 zwischen 60% und 80% CO2 weltweit einsparen müssen, um das Ziel 2 Grad, das 2-Grad-Ziel im 21. Jahrhundert überhaupt noch zu erreichen, also die Abweichung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit nur um 2 Grad in diesem Jahrhundert, um das zu erzielen. Das ist, wenn man sich das anschaut, eine der gewaltigsten Herausforderungen für Industriegesellschaften, weil das bedeutet de facto, wir brauchen einen sehr schnellen und sehr umfassenden, sehr tiefgreifenden ökonomisch-technologischen Strukturwandel. Ich will das mal an der deutschen Debatte oder an Deutschland klar machen. Wenn wir die Ziele der Europäischen Union realisieren wollen, dass wir nämlich 30% CO2 bis 2020 einsparen wollen, und man muss sich vor Augen führen, das erste Ziel ist, im Rahmen des Kyoto-Prozesses sind 8% bis 2012, heißt das, in 22 Jahren, weil das Basisjahr von Kyoto ist 1990, 22 Jahre 8%, in 8 Jahren 22%. Oder, an den deutschen Zahlen das klar zu machen, Deutschland hat die Verpflichtung, bis 2012 21% zu reduzieren. Und bis 2020 würden wir im Rahmen des europäischen Burden Sharings 40% zu bewältigen haben. Heißt innerhalb von 8 Jahren weitere 19%. Wenn man diese Ziele ernst nimmt, bedeutet das, den, wie gesagt, schnellsten, intensivsten Strukturwandel, den eine Ökonomie jemals hat machen müssen. Und in deren Zentrum, es kommt noch ein großer Begriff, neben der ökologischen Industriepolitik noch ein großer Begriff, im Kern eigentlich so etwas stehen muss wie eine dritte industrielle Revolution. Was ist der Kern der dritten industriellen Revolution? Der Kern der dritten industriellen Revolution muss lauten, Energie- und Ressourceneffizienz müssen im Zentrum unseres Wirtschaftens stehen. Weil ansonsten die Ziele nicht erreichbar sind. Um es am deutschen Beispiel nochmal klar zu machen, Deutschland muss, wenn man 40% 2020 erreichen will, 270 Millionen Tonnen einsparen. 270 Millionen Tonnen. Das ist gewaltig. Ich will mal sagen, in der ersten Periode des Emissionshandels haben wir 2 Millionen Tonnen eingespart. Das war auch ein System, das eingeführt, 2 Millionen Tonnen pro Jahr, bis auf 270 Millionen Tonnen kommen. Und das wird alle ökonomischen Bereiche betreffen. Den Verkehrssektor, den Bausektor, die Industrieproduktion und so weiter. Ich könnte jetzt die Zahlen hier nochmal ausbreiten. Wenn das gewünscht ist, will ich das gleich in der Debatte tun. Ich will das mal am Beispiel der Erneuerbaren klar machen. Mit dem Ziel 270 Millionen ist verbunden, dass wir 20% unseres Primärenergieverbrauchs 2020 aus Erneuerbaren erzielen müssen. Wir liegen heute beim Primärenergieverbrauch bei etwa 4-5%, also eine Vervierfachung. Wenn man es auf die Sektoren runterbricht, heißt das 27% Strom aus Erneuerbaren, heißt 14% Wärme aus Erneuerbaren, heißt 17% Biokraftstoffe, die wir erreichen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Dieses wird nur gelingen, und jetzt bin ich mal bei einem zentralen Begriff, wenn wir ein ökonomisches, ich würde sagen, ein industriepolitisches Konzept auf den Weg bringen. Warum? Über Marktkräfte alleine wird dieses nicht gehen. Es wird nicht über die Staaten, es wird ja auch nicht über staatlichen Interventionismus gehen. Aber worum es gehen wird, ist, was sind die Incentives für eine, die Engländer sagen Embedded Markets, oder ich sage mal für eine intelligent regulierte Marktwirtschaft. Welche Incentives brauche ich eigentlich, um diesen ökonomischen Umbauprozess einleiten zu können? Und der Begriff, ich gebe das zu, weil er von mir ist, mit der ökologischen Industriepolitik, ist auch ein provokativer Begriff. Ich sage es ganz bewusst. Wir haben ihn auch deswegen genutzt, weil wir eine kontroverse Debatte an dem Punkt wollen. Weil im Kern geht es, Industriepolitik heißt, eine Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Markt. Das muss damit verbunden sein, und zwar unter einer ökologischen Perspektive. Es geht um die Frage, welche Instrumente brauchen wir eigentlich? Weil wir machen ja auch heute schon Industriepolitik, ist die Frage, ob das die richtige ist. Was sind die Instrumente, die wir brauchen, um diesen Umbauprozess, der dann auch sagen wir mal, in Form von PPPs, also von Public-Private Partnerships realisieren muss, in den nächsten Jahren voranzubringen? Und da will ich sagen, gibt es eine Reihe von Instrumenten, die man dazu braucht. Man braucht steuerpolitische Instrumente, man braucht ordnungspolitische Instrumente, man braucht investitionspolitische Instrumente, man braucht Markteinführungsprogramme. Ich will mal sagen, eines der erfolgreichsten Markteinführungsprogramme unter Rot-Grün erstanden heißt EEG. Das ist ein Markteinführungs-, keine Subvention, das ist ein Markteinführungsprogramm. Damit also eine industriepolitische Zielsetzung, um eine Zahl zu sagen. Die Umlage des EEG kostet pro Jahr 2,8 Milliarden. Wir haben heute eine Wertschöpfung im Bereich der Erneuerbaren von 21 Milliarden. Aus dem Nichts gewachsen. Das heißt, mit 2,8 Milliarden Umlage ist ein Wirtschaftszweig entstanden, der heute eine Wertschöpfung hat von 21 Milliarden und die Wachstumsraten in den nächsten Jahren werden entsprechend groß sein. Das ist die Denke. Und die führt mich zu einem dritten, warum ich dieses Konzept für notwendig halte. Es wird uns nur gelingen, national und international diesen Umbau der Industriegesellschaft zu realisieren, wenn wir zeigen können, dass Wachstum und Nachhaltigkeit zusammengehen. Das ist eine strategische Frage, für welche parteipolitische Konstellation oder welche Regierung auch immer. Dies wird eine strategische Schlüsselfrage sein. Umbau der Industriegesellschaft, nachhaltige Entwicklung geht zusammen mit Wachstumschancen, neuer Beschäftigung und neuen Produkten und neuen Innovationen. Das ist national so und ich sage auch, warum es international so ist. In allen Verhandlungen, an denen ich auch beteiligt war, mit Amerikanern, mit Indern, mit wem auch immer, kommt immer eine sehr klare Aussage. Die sagen, das europäische Konzept der Emissionsreduzierung ist, und jetzt sage ich mal einen ganz bösen Begriff, ist Neokolonialismus. Warum? Weil de facto ihr uns ärmeren Ländern sagt, ihr müsst runter mit euren CO2-Emissionen, wohl wissend, dass wir damit Wachstum und damit mehr soziale Sicherheit und die Möglichkeit, einen großen Teil von Bevölkerung, die in bitterer Armut leben, dann nicht an einer sozialen Perspektive zu beteiligen. Und weil das so ist, haben wir auch vor dem Hintergrund eine zentrale Aufgabe, zum Beispiel auf der technologischen Seite auch Technologien, Innovationen zur Verfügung zu stellen, die diesen Ländern auch zu bestimmten Preisen es ermöglichen, den Sprung von der zweiten industriellen Revolution in die dritte zu machen und damit auch Wachstumsprozesse für ihre Gesellschaft zu organisieren. Weil ich nicht so lange reden will, ein letzter Punkt, weil ich ja gesagt habe, 10 Minuten, okay, bin ich in der Zeit, okay. Das führt, und weil das so ist, haben wir begonnen, im Bundesumweltministerium auf zwei Ebenen zu diskutieren. Was heißt das eigentlich national und was heißt es international? National haben wir das mal versucht, in einem diesem Büchlein, das dieser Tage erschienen ist, versucht mal zusammenzustellen, die Denke und auch die Empirie. Nämlich zu zeigen, und die Europäische Kommission hat es aufgenommen, es wird in nächster Zeit etwas Ähnliches geben auf europäischer Ebene, nämlich zu zeigen, dass die grünen Technologien, die grünen Märkte die Wachstumstreiber von morgen sind, dass sie die Leitmärkte von morgen sind. Und wir haben damit beauftragt, nicht irgendwen, sondern wir haben beauftragt eine Unternehmensberatung, Roland Berger. Wir haben die mal gebeten, für uns mal eine Abschätzung der Entwicklung auf diesen Märkten zu machen. Also ich will mal eine Zahl sagen. Wir haben heute ein Weltmarktvolumen von etwa 1.000 Milliarden Euro im Bereich der Umwelttechnologien. In den nächsten 20 Jahren wird sich dieses Volumen verdoppeln. In Deutschland wird im Jahre 2025 oder 2030, ich will jetzt nicht drüber streiten, der Anteil der grünen Märkte und dieser Leitmärkte von der Wertschöpfung doppelt so groß sein wie der gesamte Automobilsektor oder genauso groß sein wie Automobil- und Maschinenbau zusammen. Wenn man weiß, welche Bedeutung Automobil- und Maschinenbau in Deutschland haben, hat man eine Vorstellung. Wir haben heute bereits einen Weltmarktanteil von knapp 18%, Tendenz steigend. Wir haben Märkte mit Wachstumsraten von 30-40% und wir haben andere mit zweistelligen Größenordnungen. Diese Märkte sind wichtig, nicht nur, weil sie auch bei uns neue Beschäftigungschancen schaffen, alleine über 200.000 allein in der Windbranche, sondern weil wir auch darauf angewiesen sind, neue, also Innovationen zur Verfügung zu stellen, die dann in Ländern, zum Beispiel wie China oder Indien, auch für eine industrielle Entwicklung, und zwar auf der Basis dessen, was ich dritte industrielle Revolution genannt habe, zu nutzen. Das ist die Schlüsselfrage. Und auf der internationalen Ebene, weil wir vor G8 sind, und das, was da stattfindet, ich will das so offen sagen, ist wichtig, aber ist gar nicht der entscheidende Punkt. Die entscheidenden Fragen werden im Jahre 2009 entschieden. Im Jahre 2009 ist nämlich die Schnittstelle, wo wir Entscheidungen für Kyoto, Post-Kyoto brauchen und für das europäische Emissionshandelssystem. In dem Jahr müssen die Entscheidungen fallen, weil unsere Handelsperiode geht nur noch bis 2012 und die europäische Wirtschaft wird 2009 zu Recht eines sagen. Wir brauchen klare Investitionsrahmenbedingungen für die Zeit nach 2009, um auch zu wissen, was auf uns zukommt. Wie ist dann das Emissionshandelssystem zum Beispiel einer der wichtigen Indikatoren in den nächsten Jahren ausgestattet? Um das wirklich zum Abschluss zu sagen, und in dieser Frage sind drei zentrale Fragen zu beantworten. Drei, die sich banal anhören, aber schwer zu lösen sind. Die erste Frage lautet, wie sieht ein internationales CO2-Regime aus? Ist das ein globaler CO2-Markt? Sind das mehrere miteinander verbundene CO2-Märkte? Sind das sektorale CO2-Märkte, also zum Beispiel nur die Zementindustrie oder nur die Stahlindustrie? Und mit dem Regime wird verbunden sein die Frage, wie sieht eine Politik unterschiedlicher Geschwindigkeiten aus, weil eines völlig klar ist, ein Land wie Indien wird vor 2020 nicht damit beginnen wollen und können, CO2-Reduktion zu machen. Das heißt, die werden noch wachsen müssen. Aber dann müssen sie bereit sein, auch Zugeständnisse zu machen, wann sie reduzieren. Und andere wie wir müssen in Vorleistung gehen, jetzt reduzieren, weil 100% aller CO2-Emissionen oder aller Treibhausemissionen von heute, also historische Emissionen, sind von den Industrieländern verursacht. Das ist die erste Frage. Die zweite Schlüsselfrage lautet, jetzt bin ich schon beim Thema Industriepolitik, wie organisieren wir eigentlich Technologietransfer? Weil Länder wie Indien, wie China, Brasilien uns natürlich eines sagen, wir würden ja gerne auch in BAT, also Best Available Technology, investieren, nur wir können zum Teil. Wir haben die Kapitalkraft nicht, es gibt andere Hindernisse, wie zum Beispiel die Sicherung von Intellectual Property Rights, was auch immer. Das heißt, wir brauchen ein Instrument, mit dem wir Technologietransfer in diese Länder realisieren. Und die dritte Frage, genauso entscheidend, wie finanzieren wir Anpassungsmaßnahmen an den Klimaschutz und stellen sicher, dass Leistungen dieser Länder, zum Beispiel zur Sicherung von Biodiversität, auch materiell anerkannt werden. Um zwei Beispiele zu nennen, Brasilien hat in den letzten Jahren die Rodung der Regenwälder um 50% reduziert. Wenn man weiß, dass eines der wenigen, aber wichtigen Schätze dieses Landes das ist, auch für die ökonomische Entwicklung, weiß man, was das bedeutet. Und das muss sich auch investiven Maßnahmen oder und Hilfsmaßnahmen für diese Länder materialisiert. Das gleiche gilt für Südafrika. Eines der größten Schutzgebietszonen aufgebaut, sowohl territorial wie an der Küste. Und die Frage ist, wie stellen wir sicher, dass diese Leistungen zur Sicherung von Biodiversität auch anerkannt werden und auch finanziell aufgenommen werden? Diese drei Fragen sind zu beantworten. Ich glaube, das führt mich wieder an den Anfang zurück, die politische Linke in Deutschland, ich sage das ganz bewusst so, wie ich das formuliere, das heißt für die politische Linke in Deutschland auch, sie muss, auch das steht in unseren Papieren, eine neue und positive Form von technologischem Fortschritt sozusagen annehmen. Weil, ich habe am Anfang gesagt, was die ökonomische Antwort auf die ökologische Frage, man könnte auch sagen, was die ökonomisch-technologische Antwort auf die ökologische Frage. Und das heißt, wir brauchen einen neuen Fortschrittsbegriff, der nicht techniknaiv ist, weil es gab schon mal Technik-Euphorie in den 60er Jahren, etwa bei der Energiefrage, wo man gesagt hat, ja, wir haben es gefunden, das Perpetuum mobile als Kernenergie, aber wir brauchen eine andere positive Einstellung sozusagen zum technischen Fortschritt. Weil es kann nicht sein, dass die politische Linke in Deutschland als allerletzte technische Innovation die Einführung des Farbfernsehers begrüßt hat und seitdem sich eigentlich technisch skeptisch, ich überspitze mal ganz bewusst, technisch skeptisch verhält. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und damit ist auch verbunden, auch das eine Überlegung vom Anfang, eine politische Linke in Deutschland braucht ein ökonomisch nachhaltiges Konzept. Und das heißt für mich, angesichts des Umbaus in den nächsten Jahren, eine industriepolitische Vorstellung, in welche Richtung wir uns bewegen und wie wir diesen Umbau hinbekommen. Letzter Satz. Wir haben dies diskutiert am Wochenende auf dem Europäischen Rat, bei einem informellen Rat der Umweltminister aus der Europäischen Union. Haben das Konzept der europäischen Industriepolitik dort oder der ökologischen Industriepolitik vorgestellt und eines war hochinteressant. Ob nun konservativ, grün, war auch zum Beispiel der grüne Minister aus Italien da, oder Sozialdemokrat. Alle haben gesagt, genau dieses müssen wir tun, das ist richtig und wir brauchen auf der europäischen Ebene eine solche industriepolitische Antwort auf diese Fragen. Und last but not least, ich glaube, das macht auch ein solches Konzept, macht auch den Unterschied, Klaus, zwischen denen und uns, zwischen einer politischen Linken und einem konservativ-liberalen Lager. Und auch darauf wird es ankommen, auch in der Zukunft. Und von daher, glaube ich, ist man gut beraten, diese Debatte fortzusetzen, sie zu intensivieren und vor allen Dingen auch mit Ökonomen über die Frage des Policy-Mix unterschiedlicher Instrumente nachzudenken, die diese industriepolitische Orientierung möglich machen.
Vielen Dank. Das waren lange, aber keineswegs langweilige 10 Minuten. Ich bin auch deshalb jetzt im Hinblick auf die Zeit ein bisschen großzügig, weil wir sowohl mit unserer Zeitschrift wie mit diesen Debatten doch den Raum geben wollen, auch mal ein Argument zu entfalten. Also man kann nicht über grüne Marktwirtschaft und ökologische Industriepolitik in 2 Minuten Soundbites vernünftig diskutieren. Reinhard Bütikofer, wo sind die Übereinstimmungen und wo liegen Differenzen aus einer grünen Perspektive zu diesem Konzept? Da waren ja doch ein paar sowohl Angebote wie Zumutungen drin formuliert. Wenn ich zum Beispiel die schnöde Absage an sagen, den wachstumskritischen Diskurs denke, der ja mal für die Grünen ziemlich wichtig war, und die Wiederentdeckung des Konzepts eines, wenn auch nicht, wie Sie gesagt haben, blinden technologischen sagen, Fortschritts.
Ja, danke, Ralf. Ich will mal mit den Übereinstimmungen anfangen, zu ein paar Differenzen kommen wir vielleicht noch. Wobei ich dazu sagen muss, dass Matthias Machnick und ich über diese Fragen jetzt nicht hier zum ersten Mal diskutieren. Wir haben darüber schon mal gestritten, da war Rot-Grün noch längst nicht gescheitert. und waren uns damals schon einig, das muss so irgendwie Anfang 2004 gewesen sein, waren uns damals schon einig, dass das stimmt, was du eingangs gesagt hast, dass auch für diese Regierung, wie für einen großen Teil der neueren Geschichte der deutschen Linken, das Fehlen einer klaren wirtschaftspolitischen Orientierung eine der zentralen Schwächen war. Und deswegen ist das nicht nur, wenn man jetzt hier so darüber resoniert, aus meiner Sicht nicht nur eine mehr oder weniger akademische Diskussion über mehr oder weniger gut durchdachte Konzepte, die dann vielleicht sogar noch für Regierungshandeln taugen, sondern es ist schon auch mindestens implizit eine Diskussion darüber, ob zwischen sozialdemokratischer Politik und grüner Politik für die Zukunft Schnittmengen formuliert werden können, die andere zu sein hätten als die, nicht in jedem Punkt, aber jedenfalls weitergefasste Schnittmengen zu sein hätten, als die, die die letzte rot-grüne Regierung getragen haben. Denn mit ein bisschen Sarkasmus und Selbstironie gesagt, eine politische Basis für Rot-Grün, die ersten 7 Jahre kann man vielleicht so beschreiben: Die Sozialdemokraten haben es akzeptiert, dass die Grünen ein paar moderate ökologische und gesellschaftspolitische Reformen anstoßen, und die Grünen haben es toleriert, dass die SPD bei der Sozialpolitik nichts macht. Und in dem Moment, in dem dieser Deal geplatzt ist, weil wir gemeinsam, nicht genau zum selben Zeitpunkt, aber doch zum selben Ergebnis gekommen sind, dass nämlich selbst die große Unterstützung der Grünen die SPD nicht davor retten kann, sich den Reformnotwendigkeiten am Arbeitsmarkt zum Beispiel, in der Sozialpolitik zu stellen, flog auch die Basis für dieses Bündnis auseinander. Und bei manchen Diskussionen zwischen Grünen und Sozialdemokraten habe ich auch den Eindruck, dass die insofern nicht über diesen Punkt hinaus gedacht haben, als sie in den Kern ihrer Überlegungen immer wieder nur den Begriff der Gerechtigkeit stellen und verschiedene Auslegungen dieses Begriffs der Gerechtigkeit. So wichtig ich den finde, und ich glaube, dass die Diskussion, die die SPD da gerade mit ihrem Grundsatzprogramm macht, ganz stark in die Richtung geht, die wir auch mit unserem Grundsatzprogramm 2002 gemacht haben. Da sehe ich Schnittmengen. Aber so wichtig ich das finde, glaube ich trotzdem, dass alleine mit dem Begriff der Gerechtigkeit oder sozusagen mit Antworten auf die Frage nach der Gerechtigkeit für so ein Bündnis eine ausreichende politische Grundlage nicht zu schaffen ist, weil dazu kommen muss auf jeden Fall auch eine Antwort auf die Frage, welchen Produktivismus wollen wir? Welches Modell materieller Schaffung von gesellschaftlichem Reichtum wollen wir ins Zentrum rücken, weil schließlich ohne die Produktion von gesellschaftlichem Reichtum die Frage nach der Gerechtigkeit der Verteilung irgendwann an die Wand läuft. Und insofern ist das meines Erachtens nicht nur eine Diskussion, die die SPD oder wir, je nachdem, für uns selber führen, sondern hat auch aus meiner Sicht erhebliche strategische Implikationen für die Frage, kann man da eine Gemeinsamkeit finden? Ich will ausdrücklich sagen, dass ich die Frage nach der Renaissance der Idee des technischen Fortschritts für eine notwendige Frage halte. Darüber kann ich die Differenz nicht konstruieren. Vielleicht über die Frage, wie diese Renaissance auszusehen hat, ob das einfach ein schlichtes Revival ist von bestimmten fortschrittsoptimistischen Selbstbetrügereien. Jetzt halt nicht über die Atomkraft, sondern diesmal über Carbon Capture and Storage oder von mir aus über Nanotechnologie oder sowas. Kann man ja versuchen, sich mit einer gewissen Portion praktizierter Modernisierungskritik, die wir gelernt haben, dagegen zu wappnen. Jedenfalls eine richtig verstandene Renaissance der Idee des technischen Fortschritts ist meines Erachtens unvermeidlich. Ich glaube, überhaupt gibt es keine linke Politik ohne eine gewisse Kongruenz zwischen einer Idee eines gesellschaftlichen Fortschritts und der Idee eines technischen Fortschritts. Ich glaube, das ist eigentlich eine der Lehren aus der Geschichte der Linken. Ich glaube, dass die unterschiedliche Begrifflichkeit was damit zu tun hat, dass für die SPD und für uns sich die Frage, wie wir diese Orientierung so kommunizieren müssen, damit sie bei den Leuten, die wir adressieren wollen, ankommt, unterschiedlich stellt. Dass die SPD von Industriepolitik redet, liegt nahe. Und warum das nahe liegt, hat Matthias Mach nicht gerade demonstriert, indem er verwiesen hat auf seinen Europäischen Rat, bei dem ihm die Konservativen so begeistert zugestimmt haben, als er oder Sigmar Gabriel von Industriepolitik geredet haben. Lange Zeit konnte der Eindruck entstehen, als wäre das etwas, was die Konservativen der Linken abgenommen haben. Und ich glaube, für die SPD, ganz schlicht parteistrategisch gesagt, gibt es die absolute Notwendigkeit, darum zu kämpfen, dass sie da sozusagen an eine Tradition anknüpft, die sie mal, vorsichtig gesagt, stärker repräsentiert hat als derzeit. Insofern liegt ein solcher Begriff nahe, der dann gekoppelt mit dem Ökologischen versucht zu signalisieren, dass da aber trotzdem was Neues passiert. Als ich mal den Begriff grüne Marktwirtschaft vorgeschlagen habe, der bei uns jetzt eine gewisse Rolle spielt, hatte das in einer ähnlichen Weise bestimmte, wenn man so will, auch parteistrategische Überlegungen dabei, nicht nur Überlegungen auf der Ebene, was muss man denn vorschlagen, sondern auch Überlegungen auf der Ebene, wie muss man es denn kommunizieren, dass da ein bestimmtes Profil deutlich wird. Dieser Begriff grüne Marktwirtschaft soll eigentlich aufgreifen, das, was wir früher immer ziemlich langatmig formuliert haben als ökologische und soziale Marktwirtschaft. Soll also diese beiden Dimensionen aufgreifen. Deswegen will ich diese salvatorische Bemerkung jetzt einmal machen, auch wenn wir jetzt nicht viel über die soziale Dimension der Marktwirtschaft reden heute Abend, dass der Begriff grüne Marktwirtschaft nicht nur die ökologische Seite meint. Grüne Marktwirtschaft meint auch die soziale Seite, meint auch zum Beispiel sowas wie eine Debatte über Mindestlohnregelungen und nicht nur eine Debatte, sondern sozusagen eine Durchsetzung von sowas. Diese Anknüpfung an eine Marktwirtschaft, an den Begriff der Marktwirtschaft, hat was damit zu tun, dass ich davon überzeugt bin, dass die richtige Position, die richtige wirtschaftspolitische Position beschrieben werden kann als die Position einer ökologisch aufgeklärten ordoliberalen Politik. Einer ökologisch aufgeklärten, das heißt, dass sie die Dimension der Ökologie aktiv thematisiert und die Frage, welche ordnungspolitischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, nicht nur für die soziale Dimension stellt, sondern eben auch für die ökologische, dass sie auch die Widersprüchlichkeit des Modernisierungsbegriffes thematisiert, aber für eine ordoliberale Position in Abgrenzung gegen den Glauben an die Allmacht des Marktes, als eine Position, die sagt, Märkte funktionieren nur dann vernünftig, wenn durch Ordnungspolitik ihnen bestimmte, und jetzt variieren die Begriffe wieder von mir aus, Randbedingungen vorgegeben werden oder Leitplanken vorgegeben werden und Ziele vorgegeben werden. Und an der Stelle gibt es, glaube ich, zwischen uns auch dann bei der Unterschiedlichkeit der Begriffe eine wichtige und ich glaube tragfähige Übereinstimmung, dass es gegenwärtig eine Chance gibt, eine solche aktive, aktivistische geradezu Ordnungspolitik in einer Art und Weise nach vorne zu treiben, wie das lange nicht der Fall war. die Art, wie derzeit so Themen wie Flugverkehrsabgabe, Kraft-Wärme, Kopplungsgesetz, Top-Runner-Politik für Elektrogeräte, Emissionshandel, Kennzeichnungsgesetze und CO2-Effizienzvorschriften für PKWs und vieles andere mehr, was im Moment fast die kleine Münze der alltäglichen Auseinandersetzung ist, thematisiert wird, ist es lange nicht möglich gewesen, das zu thematisieren, weil das gegen den eingeschworenen Konsens, dass es im Zweifel die Märkte zu regeln haben, verstoßen hätte. Ich glaube, da gibt es eine neue Chance. Wo ich dann aber, wenn ich genauer hingucke und mir ein paar Sachen angucke, die Matthias geschrieben hat, wo ich dann trotzdem glaube, dass bei wichtigen strategischen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten da noch eine ganze Reihe von Problemen existieren, dann sind es ungefähr folgende. Erstens, in dem, was da als ökologische Industriepolitik thematisiert wird, ist das Problem des Wachstums völlig unterausgeleuchtet. Und nur mal eins zu sagen, EU hat sich vergleichsweise ehrgeizig vorgenommen, die Energieeffizienz bis 2020 um 20% zu erhöhen. Wenn man nur unterstellt, dass das durchschnittliche Wachstum in Europa bis 2020 im Jahr 2% ausmacht, dann wächst unser Bruttosozialprodukt bis dahin um 30%. Jetzt ist das Energieeffizienzziel, das die EU sich vorgenommen hat, nur gegen den Status quo gerechnet, nicht gegen dieses um 30% gewachsene BIP. Das heißt, wir müssen uns enorm anstrengen, damit nicht einfach das noch nicht mal besonders ehrgeizig angenommene Wachstum, das, was wir an Energieeffizienz uns zum Ziel setzen, mehr als überschattet. Diese Dimension, sozusagen dieser Widerspruch ist meines Erachtens wenig thematisiert und wie wir da zu einer Abkopplung kommen können, das ist meines Erachtens nach wie vor eine ziemlich schwierige Frage zwischen der sozialdemokratischen Annäherung und der Grünen. Zweiter Punkt, ich finde, dass die Fokussierung auf Industriepolitik bei allen Vorteilen, die sie hat, unterschätzt und leider nicht thematisiert die Dimension, die man jetzt wirtschaftspolitisch als Verbraucherdimension beschreiben kann oder die man auch gesellschaftspolitisch als Lebensstildimension beschreiben kann. Ich glaube, es gibt mehr Treiber, wenn es tatsächlich um eine Revolution geht, die nicht einfach als technische Revolution oder als wirtschaftliche Revolution vorstellbar ist, sondern die Implikationen hat im Sinne einer gesellschaftlichen, tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderung. Dafür muss es mehr Treiber geben, gerade angesichts des Zeithorizonts, als diejenigen, die ich ins Auge fasse, wenn ich von der Industriepolitik rede. Also das wird dann auch sehr praktisch, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, welche Siedlungsstile entwickeln wir, welche Lebensstile in der Fläche, wie gehen wir mit den Naturräumen um und so weiter. Das ist in diesem politischen Ansatz nicht thematisiert. Dritter Einwand, dieser politische Ansatz, obwohl Matthias eben ein bisschen was anderes gesagt hat, ich glaube, er ist zu wenig ausgeleuchtet im Bezug auf die internationale Dimension. Viel von dem, was wir machen müssen, wenn wir eine solche Industriepolitik machen wollen, müssen wir auf europäischer Ebene machen. Müssen wir auf europäischer Ebene vereinbaren durch Produktdesign-Richtlinie und Gebäuderichtlinie und was es sonst noch alles gibt. Und die Frage lässt sich eben nicht nur als Frage des nationalen Handelns definieren. Und dazu kommt aber jenseits der europäischen Dimension auch die globale. Ein bisschen hat mich diese Diskussion, wie ich sie von dir und von Sigmar Gabriel gehört habe, so erinnert, mit diesem großen Appell, jetzt lasst uns den Weg finden, wie die industrielle Zivilisation globalisierbar gemacht wird, sodass alle mitmachen können. Hat mich ein bisschen erinnert an eine Geschichte, die Agnes Heller mal geschrieben hat in ihrem Buch über den Mensch der Renaissance. Also die Briten haben dann eben den Weg gefunden, die Kalamitäten, gesellschaftlichen Widersprüche der Renaissance im Kapitalismus zu überwinden. Und jetzt sind dann also wir die das machen sollen. Ich glaube, das ist zu sehr eine nationale Perspektive. Und ich glaube, wir müssen darüber reden, wir müssen darüber reden, wie wir das auf die Ebene der internationalen Handlungsverbünde heben. Und letzter Punkt, weil Ralf sagt, ich muss kürzer werden. Wir müssen auch stärker nochmal über die Mittel und die Partner reden, wenn wir das wollen. Also mir fällt auf, dass wir von einer dritten industriellen Revolution reden, aber zum Beispiel die Frage, spielt die Ökosteuer dabei eine Rolle, kommt nicht vor. Und wie weit gehen wir bei solchen Dingen? Wenn ich mir angucke, die 270 Millionen Tonnen, die wir reduzieren müssen und gucken, wie viel davon auch nur deutsch untermauert ist, bis jetzt mit Maßnahmen, da sind wir nicht sehr weit, nicht nur ihr, insgesamt wir in Deutschland nicht sehr weit. Und die Frage, die am Schluss ganz offen bleibt, ist, wer sind eigentlich die Akteure, die das hinkriegen? Und wie können wir dafür sorgen, dass dieses Konzept nicht nur eines ist von aufgeklärten sozusagen Leuten in Staatsapparaten, die Hoffnung machen, dass diese Staatsapparate eine Handlungsfähigkeit hätten, wie sie sie leider nicht haben. Sondern wie wird das zu einem gesellschaftlichen Konzept jenseits dieser Hoffnungen, dass sowas wie eine selbsttragende Kraft kriegt. Also das sind meine Einwände bei den ganzen Gemeinsamkeiten, die ich sehe.
Vielen Dank, Matthias Machnik, für die Replik. Ich greife einfach nochmal zwei, drei dieser Argumente auf und versuche ein bisschen zu spitzen. Ist es doch, was Sie vortragen, eben ein Stück wachstumsnaiv, weil es den Rebound-Effekt ignoriert, den Reinhard Bütikofer beschrieben hat, dass also Effizienzgewinne aufgefressen werden durch die schiere Wucht des Wachstums. Welche Antwort gibt es auf, sagen, dieses Dilemma? Und dann mehrere Argumente von Reinhard würde ich daran sagen, bündeln, dass ihrem Konzept bis in den Begriff hinein etwas Technokratisches anhaftet, was sagen die Zahl der Akteure und Treiber, die notwendig sind für diesen großen Transformationsprozess, zu stark sagen, auf Staat und Politik sagen, reduziert, obwohl wir uns darüber einig sind, dass es eine aktive staatliche Ordnungspolitik geben muss.
Ja, vielen Dank. Also ich bin ja als Technokrat bekannt. Und als Technokraten denken Sie mal technokratische Begriffe aus. Ich will mal die Genese sagen dieses Begriffes. Die Genese dieses Begriffes war die folgende. Auf der ersten Mitarbeiterversammlung des BMU habe ich gesagt, wir müssen Umweltpolitik weiterdenken. Und zwar jenseits von Katastrophismus, jenseits von Wachstumsskeptizismus und jenseits von Technikskeptizismus. Und das sage ich nicht als Sozialdemokrat, das sage ich als jemand, der über Mehrheiten nachdenkt, ganz klar, und jemand, der weiß, wie die internationale Dimension aussieht. Wir können mit den Indern, den Chinesen und anderen über Wachstum nicht ernsthaft verhandeln. Die sagen, solange ich noch Millionen, Hunderte von Millionen Menschen habe, die noch nicht mal sozusagen Subsistenz für sich selber herstellen können, solange ist für uns Wachstum gar nicht verhandelbar. Im Übrigen, ich merke ja gerade, wie die Stimmung in Deutschland ist. Also ich kann doch nicht sagen, weil wir Wachstum haben, sind die Leute schlecht drauf. Ganz im Gegenteil. Also ich merke was anderes. Das heißt, Wachstum wird eine Dimension sein, zu der ich glaube, dass man sie braucht. Ist die Frage, über welches Wachstum reden wir. Ich habe es immer für einen Fehler gehalten, ob nun bei Sozialdemokraten, Grünen oder wer immer das diskutiert hat, sagen, wachstumsskeptisch zu sein, qualitatives Wachstum. Ich glaube, dass wir Wachstum in den nächsten Jahren brauchen. Die Frage ist, was ist das für ein Wachstum? Wo wachsen wir eigentlich? Und ist das ein Wachstum, ich habe das mal genannt in einem anderen Papier.
Sie sagen ja explizit nicht nur im postindustriellen Sektor.
Ja, das sage ich ja. Ja, komme ich gleich zu. Ja, können wir nicht sogar, gibt es nicht so etwas wie problemlösendes Wachstum? Problemlösendes Wachstum. Etwa bei der Frage, zum Beispiel Energietechniken, die wir sozusagen neu entwickeln. Also zum Beispiel die Frage von erneuerbaren Energien und die Wachstumsexplosion in dem Markt ist problemlösendes Wachstum, um das klar zu sagen. Und es gibt andere Sektoren, wo ich auch sagen würde, wenn die Bauindustrie gegenwärtig, zum Beispiel initiiert über das Gebäudesanierungsprogramm, große Schwierigkeiten, Sanierungsplatten, also Dämmstoffe zu organisieren, weil enorm viel investiert, ist das problemlösendes Wachstum. Das heißt, an dieser Frage würde ich mich sozusagen nicht ausrichten, sondern ich glaube, das Wachstum gibt es, wird global Wachstum geben, es wird national Wachstum geben. Die Frage, was ist das für ein Wachstum? Und da bin ich bei der zweiten Frage, Industriepolitik, ist das eigentlich das richtige Konzept und muss man nicht über Lebensstile nachdenken?
Das war nicht mein Antwort. Ich habe gesagt, nicht stattdessen.
Nicht stattdessen oder auch, nicht stattdessen. Auch. Ich bin überhaupt nicht dagegen, über Lebensstile nachzudenken. Ich sage es aber mal so, ich möchte nicht, dass die Probleme der Industriegesellschaft privatisiert werden. Ich sage das ganz bewusst so. Privatisiert werden dadurch, dass sozusagen den Leuten gesagt wird, pass auf, du zuallererst bist derjenige, ich glaube, dass jeder einen Beitrag leisten muss, das bestreite ich überhaupt nicht, der dieses Problem zu lösen hat. Nein, wir brauchen Produktionsprozesse, wir brauchen Produkte, wir brauchen Verfahren, wir brauchen eine Mobilität, die das ermöglicht. Und dass dabei Lebensstil auch eine Rolle, auch Siedlung, das würde ich gar nicht bestreiten. Unser Konzept hat sich dazu gar nicht geäußert, weil man in einem 30, ja, aber nochmal, man kann nicht in einem 30-Seiten-Papier, muss ja irgendwie noch handhabbar sein, das auch noch niederlegen, sondern ich sage, was uns gelingen muss, ist das zu tun. Ist das zu tun. Ich will auch ein Beispiel sagen, warum wir ganz bewusst diese Frage, die deutsche Automobilindustrie hat uns versucht, während der Hochphase der Klimadebatte in Deutschland, uns eine Debatte über die Frage von Tempolimit aufzudrücken. Das war initiiert von denen. Warum? Weil die wollten gerne, dass wir nicht über Grenzwerte reden, die 120 Gramm, die kommen sollen 2011, oder die 95, die bis 2020 kommen sollen, 95 Gramm CO2 pro Kilometer, die dann 2020, sondern die wollten mit uns über Tempolimit reden. Weil das ein wunderbares Thema ist, das ablenkt, spaltet und ähnlich, bin ich gegen Tempolimit. Nur, sagen wir so, ich lasse mich nicht von den Lobbyisten der deutschen Automobilindustrie auf dem Glatteis führen. Das ist auch eine Lebensstilfrage. Ich glaube, dass man sich darauf konzentrieren muss. Man kann auch andere Maßnahmen machen, gegen die ich gar nicht bin. Was sind unsere industriepolitischen Antworten auf diese Frage? Dass wir Automobile an den Markt bekommen, die einer Massenmobilität und gleichzeitig Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Das ist für mich die Schlüsselfrage. Weil wir können über Tempolimit reden. Die Inder können und die Chinesen können auch Tempo 50 fahren, wenn das Wachstum im Automobilsektor bei denen so ist oder die gleiche Verteilung bei denen vorhanden ist pro Kopf wie bei uns, nützt Tempolimit gar nichts, wenn wir Automobile anbieten, ja, wenn wir Automobile anbieten, die etwa CO2-Emissionen haben wie heute. Deswegen, wie gesagt, ich bin nicht gegen Tempolimit, aber ich sage, das ist so eine nachgeordnete Priorität. Für mich ist entscheidend, wie kriegen wir Autos an den Markt, die dramatisch geringere CO2-Emissionen und wie kriege ich Verlagerungseffekte hin. Das Dritte ist, ich bestreite überhaupt nicht, ich sage auch gar nicht, dass eine Industriepolitik alleine auf Deutschland beschränkt werden darf. Ganz im Gegenteil. Ich bin dafür, dass wir eine europäische Industriepolitik machen. Und ich sage nochmal, wir machen ja heute schon Industriepolitik, aber eine falsche. Wir machen eine falsche. Und deswegen ist es, glaube ich, der Schweiß der Edlen wert, zu sagen, welche Instrumente brauche ich eigentlich, um die richtigen Signale zu geben, um die richtigen Signale. Allein über die Märkte funktioniert es nicht. Wenn wir ein Beispiel sagen, wir hatten einen All-High-Barrel-Preis von über 70 Euro oder Dollar. Das ist noch ein Jahr her. Und trotzdem haben die Märkte nicht in der Geschwindigkeit reagiert. Ja, die haben nicht so schnell reagiert, weil es war relativ schnell, war der Preis sozusagen weiter nach unten gegangen und die richtigen Entscheidungen sind daraus nicht gezogen worden. Das heißt, das ist nur eine Facette. Ein Preis ist eine Facette, wir brauchen aber auch andere. Zu den Instrumenten komme ich gleich. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, jetzt bin ich wieder bei den Dingen, um die man dann reden muss, um auch mal klar zu machen, worüber was mir vorschwebt, wenn wir über Industriepolitik reden. Natürlich will ich über Ökosteuer reden. Natürlich. Brauchen wir, wie können wir auch Lenkungswirkung über eine Steuer, über Steuerpolitik machen? Ich will darüber reden, wie machen wir eigentlich Investitionsprogramme in den nächsten Jahren? Zum Beispiel, wir brauchen in den nächsten Jahren ein Klimaschutz-Investitionsprogramm in Deutschland. Das muss finanziert werden, das muss auch ein öffentliches Programm sein in bestimmten Bereichen. Ich sage ein drittes, wir brauchen eine intelligente Grenzwertpolitik in den nächsten Jahren. Auch das ein drittes Element. Wir brauchen viertens Elemente wie den Emissionshandel, die bestimmten Aspekten einen Preis geben. Der Emissionshandel gibt CO2 einen Preis und hat darüber auch eine bestimmte Wirkung, nämlich den energetischen Umbau zu machen. Wir brauchen Markteinführungsprogramme. Das EEG habe ich genannt, aber wo ist zum Beispiel unser Einführungsprogramm für die Brennstoffzelle? Viel zu langsame Marktdurchdringung und eines ist doch völlig klar, das hat sich bei den Erneuerbaren ja auch gezeigt, ich muss zumindest in Teilmärkten sozusagen am Markt sein, um die nächsten Innovationssprünge zu machen. Ich muss auch in der Lage sein, sozusagen, wenn ich Produkte in den Markt einbringe, dann auch relativ schnell eine Economy of Scale aufzubauen, um eine Kostendegression hinzubekommen. Auch das ist ein zentraler Punkt. Fünftens oder sechstens, wir brauchen so eine andere Form von Forschungspolitik. Um eine Zahl zu nennen, weltweit sind etwa die Ausgaben für Energieforschung um 50% reduziert. In Deutschland im Übrigen auch. Und wenn man auch nochmal die Verteilung dann der Mittel anschaut, in einem völlig falschen Moment, wir machen Kernenergie-Sicherheitsforschung, was ich für richtig halte, solange wir noch Kernkraftwerke haben, aber das kann nicht der Schwerpunkt sein.
Jetzt habt ihr gerade 40 Millionen erhöht.
Die haben wir auch, sicher im Sicherheitsbereich. Da habe ich sogar für gestritten. Ja, ja. Aber 100%. Wir haben das ja verhandelt. Also das habe ich auch ganz bewusst gemacht, weil, ich will mal sagen, uns gehen die Strahlenschützer verloren, die uns in den nächsten Jahren, weil wir haben das Kernenergieproblem noch einige Jahre, die wir aber brauchen und deren Expertise wir brauchen. Bin fast fertig. Ich wollte damit sagen, dieses Set von Instrumenten, das brauchen wir und müssen sozusagen richtig und intelligent aufeinander beziehen. Das führt in der Tat, das ist meine tiefe Überzeugung, das führt zu einer Renaissance auch von Staat. Nicht, weil ich an etatistische Politik glaube, aber natürlich, weil ich eine Zivilgesellschaft brauche. Aber ich rede hier zunächst mal über eine ökonomische Frage. Und was für mich entscheidend ist, dass diese neoliberale Überzeugungstäter, die da ja rumlaufen, inzwischen auch abgelöst werden durch andere Ökonomen. Wer das Buch von Josef Stiglitz etwa über Globalisierung liest, das ist, ich sage das leider für die deutsche Sozialdemokratie, das ist globalisierungskritischer als das SPD-Programm, das gerade diskutiert wird. Aber ich finde eine richtige Beschreibung dessen, was dort aufgeschrieben wurde. Und ich kenne andere Ökonomen, die klar erkennen, der Staat und Politik hat eine ordnungspolitische Funktion. Ob das dann ordoliberal ist, darüber könnte man jetzt, will ich jetzt nicht sagen, das ist was für Feinschmecker, da hätte ich meine Zweifel. Aber egal, es geht um die Frage, welchen Rahmen bauen wir in den nächsten Jahren auf, welche Incentives bauen wir auf und wie können wir über intelligente Instrumentenmix sozusagen diesen Strukturwandel vorantreiben, der, glaube ich, unstreitigerweise notwendig ist.
So, bevor wir jetzt ins Publikum gehen, nochmal Reinhard Bütikofer. Reinhard, würde dich gerne bitten, damit wir jetzt nicht zu sehr eine Breitbanddiskussion führen, die Stärke auf diese Frage von Staat und Markt nochmal zu besinnen. Das hat ja verschiedene Dimensionen. Das ist einmal die Instrumentendebatte. Dazu hat Matthias Machnik jetzt sein Verschiedenes gesagt, ohne die einzelnen Instrumente zu gewichten. Er stellt sozusagen einen additiven Instrumentenmix vor, von staatlichen Investitionsprogrammen bis zu Steuerpolitik, direkte oder indirekte Lenkungsinstrumente. Es hat ja aber auch eine analytische Komponente, die vielleicht noch mal kurz diskutiert werden sollte, nämlich was traut man Märkten zu und welche Funktion müssen sie spielen in diesem Transformationsprozess? Im grünen Grundsatzprogramm steht der Satz, im grünen Grundsatzprogramm, so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig. Das ist eine etwas andere, das ist eine etwas andere Intonation, als Sie sie jetzt vorgetragen haben. Das geht nämlich doch eher von der Idee aus, dass dieser Transformationsprozess, vor dem wir jetzt stehen, eine Neuerfindung der Industriegesellschaft oder meinetwegen dritte industrielle Revolution, nicht von einem Punkt her zu steuern ist, sondern dass das die Innovations- und Suchfunktion der Märkte mobilisieren muss, also deren Kreativität auch mobilisieren muss.
Ich glaube, auf der Ebene abstrakter Bekenntnisse würden wahrscheinlich, und wenn es für eine Koalitionsvereinbarung aufzuschreiben wäre, der Matthias und ich eine kompatible Sprache finden. Aber im Einzelnen wird es dann eben doch problematisch. Also zum Beispiel, wenn jetzt Beispiel aktuell, wenn du sagst, Matthias, wir brauchen ein Einführungsprogramm für eine Brennstoffzelle. Da würde ich sofort widersprechen. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ich halte überhaupt nichts von Programmen, die jetzt so tun, als könnten sie einen großen Nutzen damit leisten, dass sie für eine bestimmte Technologie jetzt sagen, so, und du kriegst jetzt eine Subvention, damit du eingeführt wirst. Das ist was anderes als das EEG. Das EEG hat nicht gesagt, für eine bestimmte Technologie gibt's eine Subvention oder ein Markteinführungsprogramm, sondern hat gesagt, und das ist das Grundverständnis, was ich hätte. Die Kreativität der Märkte soll eine Lösung anbieten, die Kreativität der Ingenieure soll eine Lösung anbieten, aber das Ziel wird gesetzt. So wie die Kalifornier irgendwann mal gesagt haben, so, wir wollen so und so viel Prozent Zero Emission Vehicles, ist uns ziemlich egal, wie ihr es macht, aber machen müsst es, und das Ziel setzen wir euch. Und das ist für mich das Verhältnis von staatlicher Vorgabe, ob du das jetzt Ordnungspolitik nennst oder ordoliberal oder Staatsfunktion, darüber streite ich mich nicht, über die Terminologie, sondern da muss der Staat Rahmenbedingungen und Ziele setzen, aber dann darf er sie nicht so eng setzen, dass er sagt, jetzt Brennstoffzelle, wieso eigentlich Brennstoffzelle, wieso nicht eine ganz andere Technologie, die mit wesentlich verbesserten Batterien auskommt oder sonst irgendwas, Plug-in-Hybrid von mir aus, wo man da ein extra die Gefahr ist bei dieser Art von meines Erachtens nicht besonders innovativer Politik, dass sie dann eine Vervielfältigung sozusagen von jeweils sektoralen Programmen hast und jeweils sektoralen Dingen, die am Schluss nur eine Entlenkungswirrwarr produzieren und nicht einen wirklichen Aufbruch. Das Zweite, ich gebe dir natürlich recht, wenn du sagst, bei dem 70 Dollar für das Barrel Rohöl hat man gesehen, dass die Märkte dann doch nicht funktionieren, beziehungsweise sie haben halt funktioniert in einer Art und Weise, wie es uns nicht gefallen kann, weil dann plötzlich der kanadische Ölschiefer attraktiv wurde, und das ist ja im klimapolitischen Sinne kein großer Fortschritt. Also an der Stelle gebe ich dir recht, aber das heißt dann wiederum nicht, dass daraus jetzt folgt, also zum Beispiel, wir müssen mit Investitionsprogrammen, Klimaschutzinvestitionsprogramm hast du gesagt, müssen wir jetzt Ziele vorgeben. Ich stelle mir schon vor, dass alle möglichen Ministerien dann drum kämpfen, welche Investitionsprogramme jetzt wer kriegt und wer verkaufen darf. Wie viel darf Münte verkaufen, wie viel Glos und wie viel dein Chef. Warum geht man da nicht andersrum dran und sagt, lass uns die ganzen umweltschädlichen Subventionen abschaffen. Das würde ich machen als ersten Schritt, bevor ich irgendein ökologisches Investitionsprogramm auflege. Also zum Beispiel mal ernsthaft darüber reden, warum bei der Ökosteuer nach wie vor jedes Jahr Ausnahmen im Volumen von 5 Milliarden zugegeben werden. Das heißt, an der Stelle sehe ich die Gefahr, dass ich im Detail, wenn wir dann sozusagen von der wohlklingenden Rede runtersteigen aufs Konkrete, doch wiederum sozusagen einfach nicht besonders was Modernes einschleicht. Zum Beispiel auch dein Beispiel Verhältnis Tempolimit und technologische Politik. Ich sympathisiere ausdrücklich mit dem, was du sagst, privatisiert nicht die Last der Verantwortung für eine Klimapolitik. Also nur so, wie es der Herr Diekmann mit seiner Bildzeitung, mit NABU, WWF und Greenpeace macht, dass man thematisiert, wer jetzt individuell was macht, nur so geht es nicht. Sondern die industriepolitische Verantwortung ist absolut richtig. Nur warum spielt man das dann in dieser komischen Art und Weise gegen ein Tempolimit aus. Wenn das U-Bahn vorrechnet, dass das Tempolimit von 120 von mir aus verbunden mit einer technischen Abriegelung der Motoren bei 160 Kilometer die Innovationspeitsche ist, weil es zulässt, dass Autos leichter gebaut werden, sicher und leichter gebaut werden und dass du auf die Art und Weise 30% CO2-Emissionen sparen kannst, wenn du sowas machst. Das heißt, das ist gar nicht das Gegenteil von Innovation, sondern das ist der Antreiber von Innovation. Und an der Stelle ist meines Erachtens in dem, was du beschreibst, die Rolle der verschiedenen Akteure unterbelichtet. Auch die Rolle, finde ich, auch die Rolle der ökonomischen Akteure, Stichwort Unternehmen. Mir fällt auf, dass es hier eine ganz unterschiedliche Kultur gibt zwischen den USA etwa und Deutschland. Jede Woche liest man im Economist von ein, zwei, drei neuen Unternehmen, großen Unternehmen in den USA, die sich gerade erklärt haben, um wie viel Prozent sie ihre CO2-Emissionen bis ins Jahr X reduzieren wollen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt schon drei große deutsche Unternehmen gibt, die sowas öffentlich gesagt haben. Und die Frage, um die wir meines Erachtens uns nicht rumdrücken können, auch als Linke, wenn ich das sagen noch mal halbironisch anfügen darf, ist die Frage, wie wir solche Akteure ins Boot holen, wie wir dafür sorgen, dass die eine Rolle spielen, weil die Realität ist inzwischen, dass die Koproduzenten von Politik sind, nicht einfach nur eine Lobby, die irgendwie mit einem Anliegen kommt, sondern dass du ohne die zu zwingen, sich auf diese Logik einzulassen, ganz schwere Chancen hast, ganz schlechte Chancen hast, mit einem Versuch, eine Kommandohöhe zu besetzen und von dort aus gesellschaftlichen Fortschritt zu organisieren. Das ändert nichts an der Richtigkeit von solchen ordnungspolitischen Vorschriften, aber die reichen nicht aus.